Ja, herzlich willkommen zum Netzpolitik.org Podcast Folge 153 mit Sophie Passmann. Hallo Sophie.
Moin, hallo.
Wir sitzen in der Volksbühne. Heute findet die Das ist Netzpolitik-Konferenz statt zur Feier des 14. Geburtstags von Netzpolitik.org. Und wir haben gedacht, wir nutzen die Möglichkeit, dass so viele tolle Menschen hier sind und haben sie nicht nur auf der Bühne und schreiben Artikel darüber, sondern nutzen auch nochmal die Möglichkeit, in dem Podcast ein bisschen tiefer ins Gespräch einzusteigen. Und ich freue mich, dass Sophie Passmann dafür Zeit hat.
Ich freue mich auch, danke für die Einladung.
Genau, und Sophie, du warst jetzt eben auf einem Panel mit Zoe Beck und Tom Hillenbrand und es ging so ein bisschen, der Titel lautete vom Nischenthemen zu Kassenschlagern, also es sollte so ein bisschen um Diskursstrategien gehen, es ging dann vor allen Dingen um das alles bestimmte Thema AfD und Rechtsruck, auch Diskursverschiebung nach rechts, das werden wir sicherlich auch nicht ausklammern können in diesem Podcast. Ich würde allerdings mal ein bisschen eine andere Zielsetzung versuchen zu setzen. Ich würde gerne mit dir so ein bisschen versuchen, analytisch auch ein bisschen darüber zu sprechen. Was digitale Öffentlichkeit, was hat sich eigentlich getan? Was verändert sich? Wie funktionieren eigentlich politische Diskurse heutzutage? Welche Rolle spielen die sozialen Medien? Welche positive Rolle? Welche negative Rolle? Wir versuchen das mal, ohne in einen Social Media Fluch oder Segen hineinzukommen, zu beleuchten. Genau. Und vielleicht mal als Vorstellung für diejenigen, die dich nicht kennen, du bist Radiomoderatorin, du bist Teil des Ensembles des Neo-Magazins, wenn ich richtig verstehe, oder bist dort jedenfalls öfter mal zu sehen und schreibst Texte und veröffentlichst sie unter anderem bei Spiegel Online und bist eine Internetberühmtheit, Twitter, Instagram bekannt. Früher hätte man gesagt, vor 10 Jahren hätte man wahrscheinlich gesagt, Internetphänomen.
Sagen, glaube ich, alte Menschen heute immer noch.
Genau. Influencerin sagt man nicht, habe ich gelernt.
Doch, das sagt man. Ich verdiene nur kein Geld mit meiner Reichweite. Und ich habe bei der Republika dieses Jahr einen Vortrag gehalten und habe mich dann über Influencing und habe mich davor dann natürlich eingelesen in so kommunikationswissenschaftliche Sachen. Und da ist im Moment so ein bisschen eine vorherrschende Definition, die ich ganz clever finde, zu sagen, alles, was Geld verdient mit der Reichweite und damit sich auch abhängig macht von sozialen Netzwerken und vor allem auch deren Algorithmen, das ist dann ein Influencer oder eine Influencerin und ich kriege genau gar keinen Cent. Ich habe heute tatsächlich mal versucht, ein paar Schuhe zu bekommen und zwar noch nicht mal kostenlos, sondern einfach, die waren ausverkauft und ich dachte, habt ihr nicht noch ein paar für mich? Ich will die im Fernsehen tragen und ich habe nicht mal eine Antwort bekommen. Also ist es sehr, sehr erfolglos bei mir.
Hast du es per Mail versucht oder öffentlich dann?
Auf meinem Instagram-Account. Ich habe privat den geschrieben und die haben dann, müssten eigentlich sehen, dass ich zumindest mal 33.000 Follower habe und haben aber offensichtlich überhaupt kein Vertrauen in meine Integrität, zu Recht auch, und haben mir nicht mal geantwortet.
Hätte das vielleicht funktioniert, wenn du es öffentlich gemacht hättest und denen gesagt hättest, hey, wollt ihr nicht mal? Weil das ist ja dann der nächste Schritt, den so manche versuchen, einfach dann öffentlich mal anzuklopfen und mit ihrer Reichweite zu spielen.
Also ich habe irgendwie immer noch so einen Spaß an so einer Restwürde, um ehrlich zu sein. Und das mache ich dann doch nicht. Also ich finde, ich habe in dem speziellen Fall, ich glaube wirklich, das war das erste Mal, dass ich versucht habe, mir einen Vorteil zu verschaffen. Und der Vorteil sollte wirklich nur sein, ich möchte nicht auf die Warteliste für diese Schuhe, ich möchte sie zugeschickt bekommen und zwar jetzt und ich bezahle sie. Nicht mal das hat geklappt. Ich wäre ein sehr schlechter Influencer.
Ich werte das einfach mal als gutes Zeichen vielleicht für dich und aber auch für diese Firma, dass sie da nicht drauf anspringt, wer auch immer das war. Genau.
Ja, jetzt.
Nein, auf keinen Fall. Genau, das habe ich eben noch vergessen, bei dem zu sagen, was ich vorhabe mit dem Podcast. Ich würde natürlich auch gerne so ein bisschen mit dir die Möglichkeit nutzen, eine Reflexion zu machen, wie funktioniert, also sozusagen, wie gut ist eigentlich die Netzbewegung, wenn man von der sprechen möchte, darin auch Diskurse zu prägen oder Themen zu setzen. Da komme ich später drauf. Konstanze hat bei dem Panel, das sie eben moderiert hat, direkt eine Brücke geschlagen von Menschen, die sich heute in Diskursen und im Internet äußern, zu den öffentlichen Intellektuellen. Du bist ja auch SPD-Mitglied, wir werden nicht lange über die SPD sprechen, aber bist du die neue Günter Grass sozusagen, könnte man das sagen, der sich ja auch als öffentlicher Intellektueller?
Nein, also ich glaube, sowohl Günter Grass als auch jeder Mensch, der Günter Grass jemals irgendwie konsumiert hat, würde sich jetzt am liebsten im Grabe umdrehen. Ich würde das für intellektuell anmaßend halten. Ich finde die Rolle der öffentlichen Intellektuellen sehr spannend. Ich finde, dass es war und ist nie besonders trennscharf zu sagen, wer dazugehört. Ich glaube, Alter und Erfahrung hat da bis zu einem gewissen Grad mit zu tun. Und ich glaube, man kann mit 24 keine öffentliche Intellektuelle sein. Und das ist, glaube ich, eher gut für den Begriff als schlecht für mich. Aber am Ende des Tages ist ja auch egal, wie man sich nennt. Das hat, glaube ich, ein bisschen mit dem Selbstanspruch zu tun. Und vielleicht wachse ich auch in die Chuzpe noch rein, die man braucht, um sich selbst als öffentlicher Intellektueller zu bezeichnen. Ich betrachte schon so die Rolle von denen in der Vergangenheit und auch heute als unermesslich wichtig.
Mhm. Es gibt Leute, die schreiben das in ihre Twitter-Bio, dass sie selbst öffentliche Intellektuelle sind oder sein wollen.
Genau, und das hätte mit Sicherheit auch Bertolt Brecht gemacht, sich in seine Twitter-Bio zu schreiben, dass er öffentlicher Intellektueller ist. Ach je, das sind genau die Leute, die auch Personen des öffentlichen Lebens bei Instagram stehen haben, aber 738 Follower haben.
Okay, über Reichweite und Einflussmöglichkeiten sprechen wir gleich nochmal. Ich würde tatsächlich versuchen, nochmal so ein bisschen auf so strukturelle Faktoren zum Einstieg mal zu schauen, wenn wir darüber sprechen, wie politische Diskurse heute funktionieren in und mit dem Netz. Dann ist ja einer der Faktoren, über die wir auf jeden Fall sprechen müssen, dass es erstmal leichter geworden ist, für Menschen Zugang zu Diskursen zu haben, zu Informationen einerseits, aber auch teilzuhaben. Heute kann jeder irgendwie zumindest formell an einem Diskurs teilnehmen und kann sich auf Twitter dazu äußern.
Ja.
Wie froh bist du, dass Horst Seehofer jetzt twittert?
Mir ist völlig egal, dass Horst Seehofer jetzt twittert, weil er macht es ja nicht richtig. Also er wird da ja, also nein, das ist völlig egal. Das ist natürlich lustig, man macht sich darüber lustig, weil er macht das sehr unbeholfen. Also man reagiert da ja im Netz mit einer Mischung aus Arroganz der Jugend und Arroganz der Fähigen drauf. Deswegen habe ich da keine größeren Gefühle.
Okay. Ist ja auch die Frage, wie lange er es noch macht.
Genau, vor allem als Innenminister.
Aber was bedeutet es für eine Zivilgesellschaft, deiner Meinung nach, oder für, für eine Zivilgesellschaft, dass es jetzt letztendlich die Möglichkeit gibt, an Diskursen, also auch als Masse sozusagen, teilzuhaben. Wenn wir mal an Beispiele denken, Hashtag-Kampagnen wie MeToo oder Black Lives Matter, die wären vor 50 Jahren, vor 20 Jahren, vor 30 Jahren nicht möglich gewesen. Ja? In der Journalismusforschung spricht man dann immer davon, dass die Gatekeeper weggefallen sind oder andere geworden sind. Ist es eine Chance, deiner Meinung nach, für die Zivilgesellschaft?
Das ist auf jeden Fall eine Chance. Ich möchte natürlich gerade bei Black Lives Matter daran erinnern, dass natürlich Gatekeeper weggefallen sind, aber die Bewegung von schwarzen Aktivisten und Aktivistinnen ja in der Vergangenheit ganz intensiv bewiesen hat, dass sie gegen viele sehr mächtige institutionelle Gatekeeper bereit ist oder fähig ist, eine Bewegung an den Start zu bringen, auch ohne Internet. Es ist eine Riesenchance, weil es bis zu einem gewissen Grad tatsächlich, glaube ich, den Diskurs demokratisiert. Ich glaube nur, dass man das nicht verromantisieren darf, weil es gab, glaube ich, oder ich habe den Eindruck, ich hoffe, wir sind da so ein bisschen drüber hinweg, aber es gab vor ein paar Jahren, meinem Eindruck nach, so eine Mentalität von so fast so eine leistungsgebundene FDP-Mentalität, was Social Media anging. Man muss ja quasi nur wollen und jedem wird ja zugehört. Und wenn dir nicht zugehört wird, dann hat das auch mit deiner Fähigkeit, deiner Leistung im Internet zu tun. Und ich glaube, man muss sich vor Augen halten, dass auch die Kommunikation im Netz, genau wie jede andere Kommunikation, immer mit einer eigenen Kontinuität, mit einer eigenen kulturellen Prägung, mit einem eigenen Weltbild zusammenhängt. Ganz prominentes Beispiel war diese Studie von vor ein paar Monaten, die dann auf Twitter rumgereicht wurde, dass Männer vor allem Männer retweeten und Männer nur Männern folgen und so weiter. Das gibt es ja auch bei nicht weißen Menschen, bei Menschen mit Behinderung und so weiter. Das heißt, ja, es demokratisiert, aber es wird noch besser und noch geiler im Netz, wenn man sich ständig immer reflektiert und sich fragt, wem folge ich, wen retweete ich, wen verbreite ich, wem folge ich, so.
Mhm. Wie oft machst du das? Oder machst du das zum Beispiel institutionalisiert bei dir dann? Oder wie findet das bei dir statt?
Ich mache das, ich glaube, in so einem klischee-linken Selbstzerfleischungsprozess ständig und immer. Also ich versuche es zumindest ständig und immer, weil ich natürlich so eine Nervfunktion als Feministin habe. Und gerade die Nerven, glaube ich, müssen einfach moralisch ein bisschen integerer sein als andere. Das ist keine Qual, das ist selbst auferlegt. Also wenn ich quasi überall und immer kommentiere, schön, dass ihr nur Männer gefunden habt für dieses Panel und jenes Panel, dann muss ich natürlich im Gegenzug genauso offen für solche Anmerkungen sein. Und ich versuche das einfach durch Zuhören und durch Wertschätzen der unermesslich wichtigen, würde ich fast sagen, Bildungsarbeit von marginalisierten Gruppen auf Twitter und bin dann nicht immer einer Meinung, aber glaube, dass die einzig richtige Methode ist, zuhören.
Ist ja überhaupt erstmal eine Chance. Also für mich persönlich ist es auf jeden Fall so, auch so in so Kontexte reinzugucken, von denen ich sonst im Alltag vielleicht nicht so viel mitbekomme und dann eben auch alleine durch Retweets vielleicht eine Unterstützung für bestimmte Gruppen irgendwie zu schaffen. Ne? Okay, aber das heißt, du machst es, es gibt ja jetzt keinen irgendwie, du hast ja kein festes Ritual oder sowas, sondern du versuchst irgendwie fortlaufend für dich zu diese Reflexionsarbeit zu machen.
Nee, ich habe keine Rituale. Hast du Rituale?
Na, ich gucke jetzt nicht wöchentlich oder so, aber ich gucke schon ziemlich regelmäßig, scroll ich meine Timeline runter und gucke, ob ich nur Dudes geretweetet habe oder ob ich sozusagen, also tatsächlich genau, also es hat schon was Ritualisiertes an der Stelle.
Ich finde das gut. Ich, vielleicht ist es ein Retten. Also nein, ich retweete, glaube ich, auch mit Sicherheit noch mehr Männer als Frauen. Ich bin mir da immer noch nicht sicher, was meine Rolle als Frau da ist. Reicht es beispielsweise vielleicht bis zu einem gewissen Punkt, das ist eine vage Überlegung, dass ich eine Frau bin? Ich habe da letztens drüber nachgedacht, weil es irgendwie um so, es ging um ein Journalismusprojekt, wo Autoren und Autorinnen über andere Menschen schreiben. Und ich war eine, es war die Menge der Autoren und Autorinnen war relativ ausgeglichen, Hälfte Frau, Hälfte Männer. Die meisten wollten aber über Männer schreiben. Und ich wollte auch über Männer schreiben, über eine bestimmte Männergruppe. Und dann habe ich darüber nachgedacht, reicht es vielleicht in dem speziellen Fall schon, dass ich eine Frau bin? Oder bin ich dann auch Teil des Problems, wenn ich weiter diese wir feiern Dudes ab Kultur reproduziere? Da bin ich mir noch nicht sicher. Ich, im Moment rette ich mich manchmal über das schlechte Gewissen mit dem Gedanken, es ist schon mal viel wert, dass da eine laute, nervige Frau mehr ist.
Was für eine Gruppe Männer war das, über die du dann schreiben wolltest?
Das
darfst du nicht so sagen. Aber wie hast du dich denn entschieden?
Noch gar nicht. Mein erster Impuls war nämlich zu sagen, ich möchte unbedingt über diese Gruppe schreiben. Und dann habe ich nochmal darüber nachgedacht und festgestellt, es schreiben mit einer Ausnahme alle nur über weiße Dudes. Und es war auch eine weiße Frau, über die andere schreiben wollte. Und dann dachte ich so, ich bin da noch nicht ganz fertig mit.
Okay, ja gut, wir sind gespannt dann, ja. Aber ich will noch mal zum Thema Zugang zu Diskursen kommen. Ich versuche das zumindest, mir die Struktur, die ich mir im Vorfeld mal ausgedacht habe, hier durchzudrücken. Das wird sicherlich in 10 Minuten sich erledigt haben komplett. Aber wenn wir über das Thema Zugang zu Diskursen und Teilhabe sprechen, du hast am Anfang oder hast jetzt eben gesagt, na klar, nur, dass man etwas äußern kann, heißt noch nicht, dass dann wirklich alle gleichberechtigt vorkommen. Das sowieso nicht natürlich, weil es natürlich weiter Hierarchien gibt und so und Machtverhältnisse. Mich würde aber mal interessieren, wie viele Leuten antwortest du zum Beispiel, wenn die dich als prominente Person antwittern? Und jetzt nehmen wir jetzt mal nicht die Masko oder rechten Spacken, sondern kommst du da überhaupt hinterher?
Ich komme hinterher. Es ist, glaube ich, weil ich die Masko-Spacken alle weggeblockt habe, ist es gar nicht mehr so viel. Ich mache das nicht immer. Und zwar weiß ich gar nicht, warum. Ich hadere da ein bisschen mit mir, weil ich, das ist vielleicht auch ein bisschen so nach Jammern auf hohem Niveau. Das ging so im letzten Jahr relativ schnell. Also vor ziemlich genau einem Jahr hatte ich irgendwie 500 Follower und jetzt habe ich 55.000, irgendwie sowas. Und ich komme da nicht so richtig hinterher, dass man vielleicht manchmal seine Sprecherrolle angleichen muss. Und zwar gar nicht im Sinne von, ich bin jetzt jemand, ich habe jetzt einen blauen Haken, ich bin jetzt jemand, sondern eher ein, das, was du sagst, hat auf jeden Fall deutlich mehr Gewicht als vor einem Jahr und vielleicht sei mal nicht so kumpelig zu Leuten. Das wurde mir dann so mal gespiegelt. Mir hat mal ein Journalist gesagt, ein Journalist von der Zeit hat gesagt, ich finde, du könntest manchmal arroganter sein im Internet, also als Spaß.
Also, alle reagieren.
Genau, und zwar, weil er meint, das ist irgendwie irritierend. Das ist so, die twittern dich aus so einer Asymmetrie heraus an. Und wenn du machst den Zauber kaputt, wenn du antwortest. Ich glaube nicht, dass das die Antwort auf alles ist. Aber manchmal habe ich tatsächlich mittlerweile ein bisschen Hemmungen zu antworten öffentlich, weil das ist ja wie so ein Zwiegespräch, wo dann auf einmal ganz, ganz viele Leute mitlesen können. Also ich käme hinterher, habe aber irgendwie noch keine Linie gefunden, was cool ist, damit umzugehen, weil es eben oft auch die wollen einfach nur, dass du das faves und die sehen, du hast es gelesen. Die wollen gar keinen Dialog.
Und gleichzeitig ist es natürlich aber bezeichnend, dass so eine Aussage von einem Journalisten dann irgendwie kommt, ey, antworte mal nicht so vielen Leuten im Internet.
Du könntest doch arroganter sein.
Ja, Weil natürlich wir ja sehen können eigentlich, dass auch wenn es jetzt formell irgendwie die Möglichkeiten gibt, dass da alle miteinander sprechen können, Studien eben auch zeigen, gerade PolitikerInnen bewegen sich krass in ihren Blasen und antworten oft nicht auf Leute oder genau diese Möglichkeit dann eigentlich in Diskurs zu kommen, vielleicht mal dahingestellt, wie gut das tatsächlich funktionieren kann überhaupt, wird eigentlich gar nicht genutzt an der Stelle, sondern die sind vor allen Dingen mit sich selbst beschäftigt, tauschen sich untereinander aus, vielleicht noch mit anderen politischen Akteuren, mit Journalistinnen und in der Journalistinnen-Bubble ist es ja genau das Gleiche, oder?
Ja, ich glaube auch nicht, also ich habe diese Aussage jetzt so prominent dargestellt, als wäre das irgendwie auch mein Weltbild. Mich hat das, wie alles, was ich erstmal höre, so ein bisschen nicht inspiriert, aber ich fand es irgendwie spannend und habe dann festgestellt, wenn man so eine Analogie oder das mal analog sehen möchte zu der echten Welt, also blödes Wort, zur analogen Welt sehen möchte, analog zur analogen Welt, dann ist es schon auch so, dass wenn ich im echten Leben angequatscht werde, worüber ich mich immer freue, dass da auch gar nicht mehr passiert. Da sagt mir jemand in der Bahn oder so, ich finde cool, was du machst, und dann geht der auch ganz schnell wieder. Und selbst wenn ich frage, ah ja, cool, wo folgst du mir denn? Dann ist es so eine, es wird nie ein gutes Gespräch daraus, weil es von Anfang an nicht aus so einer asymmetrischen, ich finde super, was du machst und jetzt gehe ich ganz schnell Weghaltung herausgeführt wird. Und deswegen habe ich darüber nachgedacht, vielleicht ist dieses Antwittern auch so eine Art Anquatschen. Ich will dir einmal kurz sagen, dass ich dich cool finde und schreibe dir eine Mail und eine Privatnachricht und ich antworte dann, also auf Privatnachrichten und Mails antworte ich immer, aber bei so öffentlichem Antwittern habe ich eher den Eindruck, dass es den Leuten ja darum geht, auch öffentlich darzustellen, dass sie mich irgendwie vielleicht cool finden.
Mhm. Das heißt, deine DMs sind offen, ja?
Meine DMs bei Twitter sind nicht offen. Bei Instagram lese ich alles, ausnahmslos alles. Und meine Mails beantworte ich immer. Also eine sichere Möglichkeit, eine Antwort von mir zu bekommen, ist eine Mail.
Ich kann das bestätigen. Ich musste ja nur zweimal die gleiche Mail innerhalb von 24 Stunden schicken, ich war mir sicher, die erste sei nicht angekommen.
Ja, und dann habe ich auch, glaube ich, ein bisschen geschumpft, oder?
Ja, aber es war ganz charmant.
Ich glaube, ich habe mich meiner Ehre verletzt gefühlt, dass jemand denkt, ich würde auf E-Mails nicht antworten, weil das ist für mich so ein Grundregel der Höflichkeit. Deswegen habe ich gesagt, ich brauche manchmal länger als 24 Stunden.
Mhm. Okay, also Thema Zugangshürden oder das Thema Zugangsmöglichkeiten, also potenziell gibt es sie, sind sie da, aber natürlich gibt es weiter auch in der digitalen Öffentlichkeit dann Asymmetrien. Aber bist du zum Beispiel vielleicht, du bist ja dann in so einer, ja schon in einer Sonderrolle irgendwie, wir haben gesagt, wir reden nicht über die SPD, aber gerade natürlich durch deine offen zelebrierte Nähe zur SPD, dass dann politische Akteure, Klingbeil und Co. irgendwie auf dich einsteigen.
Hey Lars, liebe Grüße!
Hältst du, also sozusagen, wie gehst du damit um? Nutzt du das irgendwie bewusst oder ist es passiert einfach?
Das ist gewachsen. Das war nicht ansatzweise reflektiert oder irgendwie forciert, dass das passiert. Ich war Parteimitglied schon lange, bevor ich, oder lange in meinem Studium bin ich SPD-Mitglied geworden. Und das war, als ich halt, da habe ich schon beim Radio gearbeitet, aber da war mir klar, ich möchte keine Journalistin werden, sondern ich möchte im Unterhaltungsbereich arbeiten. Und da habe ich dann nicht mehr gesehen, dass diese Parteimitgliedschaft mich irgendwie hemmt. Ganz im Gegenteil, ich finde, offen ausgelebte Haltung ist klar streitbarer als so ein diffuses, was wählt er privat? Und macht er diese Witze über die FDP nur, weil er sie eigentlich gut findet? Deswegen dachte ich mir, mache ich mal. Und dann ist diese Nähe so ein bisschen gewachsen, weil halt einzelne Akteure wie Lars Klingbeil, der Generalsekretär der SPD, einfach ein wahnsinnig netzpolitisch oder netzaffiner Typ ist. Der war früher auch netzpolitischer Sprecher, jetzt eben Generalsekretär. Da wuchs dann so eine Bekanntschaft, so eine Internetbekanntschaft raus und dann hat man festgestellt beim ersten SPD-Sektempfang, man findet sich ja wirklich cool und dann kam irgendwie der junge, coole Kevin Kühnert und dann hat man Witze übereinander gemacht öffentlich und das wuchs und ich glaube, das war schon groß, als ich gar nicht verstanden habe, dass es groß ist. Also ich glaube, als die erste analoge Einladung zu einer SPD-Veranstaltung für Kulturschaffende kam, dachte ich so, Moment, ich bin eigentlich die ich auf Twitter die ganze Zeit erzähle, dass ihr peinlich seid. Warum ladet ihr mich ein? Und ich glaube, dann habe ich auch einen Ticken zu spät mit Sicherheit, wie ich alles einen Ticken zu spät in diesem Jahr reflektiert habe, meine potenzielle Rolle, die man instrumentalisieren kann, gesehen, die sie aber nicht instrumentalisieren. Da achte ich genau drauf, zumal es auch nichts zu instrumentalisieren gibt, weil ich alles, was ich in der Öffentlichkeit mache, mache ich ja freiwillig in der Öffentlichkeit. Mhm. Und ich hätte auch keinen, also ich hätte quasi keinen Schaden, wenn die SPD morgen sagt, wir kappen jede öffentliche Verbindung zu ihr. Deswegen bin ich da ganz entspannt.
Du hast eben gesagt, dass man, es ging, was macht jemand privat oder was wählt jemand privat, dass man sich diese Frage stellen könnte. Ich finde es ja ganz spannend, also wenn wir es mal wieder so ein bisschen strukturell gucken, digitale Öffentlichkeit heißt ja tatsächlich, dass in nie bekanntem Maße Privates und Öffentliches beziehungsweise Professionelles irgendwie verschmelzen. Ne? Also ich habe irgendwie, sehe, was Politiker privat machen auf Twitter und daneben steht aber eine politische Meinungsäußerung von denen.
Ja. Ich glaube, diesen Politikstil hat bis zu einem gewissen Grad die ganz tolle Marina Weißband mitgeprägt. Die hat ja, als sie politische Geschäftsführerin der Piraten wurde, da haben wir auf einem Panel vor ein paar Tagen schon drüber gesprochen, hat sie sich dagegen entschieden, einen Politiker-Account noch mitzubekommen, sondern hat dann eben ihren bis dahin sehr privat und weiter noch eigentlich sehr privat geführten Twitter-Account für ihre politischen Statements benutzt. Und das war, glaube ich, mit Sicherheit die in Deutschland erste Vermischung, wo von einem eigentlich ja wirklich dann Spitzenpolitiker und einer Spitzenpolitikerin mit Privatem. Ich glaube, viele, die es heute machen, machen das unreflektiert eher aus Unwissenheit. Also gerade bei Instagram-Accounts von Politikern und Politikerinnen gruselt es mich manchmal, weil ich sage, ich möchte gar nicht so viel von dir sehen. Mhm. Und ich fand auch diese Unnahbarkeit bis zu einem gewissen Grad zumindest ein bisschen erstrebenswert noch. Das heißt, ich plädiere eigentlich für weniger Privatheit im sozialen Netzwerk.
Zumal es ja immer auch eine inszenierte Privatheit ist, oder? Also
wenn es wenigstens das wäre. Ich habe manchmal den Eindruck, es ist so ganz roh. Es ist so ganz nah am Menschen. Egal, ob inszeniert oder nicht inszeniert, ich finde also jemand, der es, glaube ich, inszeniert macht, ist Doro Bär, die ihren Instagram-Account selbst und auch tatsächlich handwerklich sehr gut führt. Ich bin kein großer CSU-Fan, aber das macht sie halt total leidenschaftlich und authentisch. Und ich glaube, sie inszeniert eine Privatheit. Das ist eine Entscheidung, die kann man machen. Mhm. Ich finde, ein Ticken weniger Privatheit und ein bisschen mehr spannend. Lieber mal spannend drüber nachdenken oder drüber nachdenken, wie man spannende politische Inhalte vermitteln kann, statt guck mal, ich feiere auch Ostern mit meiner Familie. Das brauche ich nicht.
Ja, wie man politische Inhalte oder Positionen auch vermitteln kann, zeigen ja viele Aktivistinnen und Aktivisten. Da finde ich es wiederum ganz spannend, dass jetzt tatsächlich sowas wie Black Lives Matter oder auch MeToo gewinnt ja gerade die politische Wucht dadurch, dass die Leute mit ihrer Identität irgendwie da reingehen und sagen, ich erzähle was von mir persönlich, ich mache das öffentlich, das ist nicht sozusagen, ja, da geht es jetzt so, ich erzähle von einer persönlichen Geschichte, ich offenbare mich persönlich. Das heißt, so ich habe den Eindruck, dass so gerade die in den letzten Jahren wirklich an die Kampagnen oder die Hashtag-Kampagnen, die an Wucht gewonnen haben, tatsächlich diejenigen sind, wo Aktivistinnen und Aktivisten gerade diese Möglichkeit nutzen, Persönlichkeit mit reinzubringen oder ihre eigene Identität und Geschichte mit reinzubringen.
Ja.
Gleichzeitig heißt das natürlich aber auch, dass du als Person, das ist halt alles irgendwie sehr nah, was da passiert, oder? Auf dem Panel eben hast du dafür plädiert, dass man sich viel weniger damit auseinandersetzt, was an Shitstorms über einen dahergeht oder an organisiertem Hass. Wie ist es für dich persönlich? Also kannst du das ausblenden, was du, also gerade Frauen, die irgendwie besonders sichtbar sind, bekommen ja eben nun mal extrem viel ab an der Stelle. Sehen wir auch bei uns in der Redaktion, das kann man schon allein an den Kommentaren ablesen. Wird besonders viel bei den Praktikanten und Praktikantinnen gemeckert oder irgendwie unter der Gürtellinie kommentiert und aber eben besonders bei den Praktikantinnen. Mhm. Wie ist es für dich? Also
ich habe wirklich mittlerweile irre viel weggeblockt und werde immer wieder zwischendurch betroffen, wenn Leute mir sowas sagen wie, ich finde das so mutig. Also ein ganz lieber Bekannter aus Freiburg, wo ich studiert habe, hat mir letztens eine Sprachnachricht geschickt und meinte so, ich finde es echt beeindruckend, dass du immer noch weitermachst mit Twitter, weil ich lese mir immer wieder die Kommentare durch und es ist ja auch echt gruselig, was du da hörst. Und in solchen Momenten erinnere ich mich überhaupt erst wieder dran, was da, glaube ich, für Schmutz unter meinen Tweets steht, weil man sieht dann immer so 147 Kommentare und mir werden aber 20 angezeigt davon, weil ich den Rest komplett weggeblockt habe. Das heißt, ich halte das von mir fern, weil mir kann niemand einen einigermaßen rationalen Grund dafür nennen, warum ich das nicht von mir fernhalten sollte. Mhm. Man ist doch früher auf dem Schulhof auch weggerannt, wenn jemand einen gemobbt hat und hat angefangen zu weinen und ist zu den Eltern und die Eltern haben dann zurechtgewiesen. Warum sollte man das im Netz, warum sollte man versuchen, jemanden, der seine Privatzeit damit aufbringt, unter dem Namen Younghun47 fick dich ins Gesicht, mir zu schreiben, dass ich eine dumme Nutte bin, warum sollte ich da Zeit investieren? Mhm. Das heißt, ich halte das von mir fern und ich glaube, das ist auch der einzige gangbare Weg. Da besitze ich jetzt ausnahmsweise mal so eine Methodenarroganz zu sagen, ich glaube, mein Weg ist der einzig richtige Weg, der den auch viele andere machen oder haben, einfach nicht darauf zu reagieren. Die wollen ja uns einfach nur Energie und also auch psychische Energie und Ressourcen rauben, die wir nicht für andere Dinge aufbringen können. Es ist ja einfach nur ein Ablenken vom Eigentlichen. Und deswegen halte ich das von mir fern, konzentriere mich auf die Leute, die mir ab und zu nette Sachen schreiben, konzentriere mich auf sachliche Kritik und mach weiter. Mhm. Und alles andere wäre auch Quatsch.
Hast du das Gefühl, das können alle? Also du hast jetzt gerade Methodenkompetenz oder Methodenarroganz genannt. Ist das eine Frage, ist das was man lernen muss dann? Oder?
Ich weiß es nicht. Ich glaube, natürlich ist man charakterlich immer ein bisschen anders oder unterschiedlich konstituiert. Das heißt, ich bin ja offensichtlich jemand, der sich irgendwie doch schon immer irgendwie so in die Öffentlichkeit stellen wollte und das auch getan hat. Und dann hat man, ich habe zum Beispiel eine Ansprechhaltung, die ich oft gar nicht so besonders auffordernd oder nassforsch oder krass finde. Und dann sagen Leute mir, ja, du bist ja auch, du bist ja wahnsinnig konfrontativ, ist ja spannend für so eine junge Frau. Und ich denke so, hä, ich habe doch eigentlich gerade nur, Also ich habe das immer, ich habe einen anderen Filter für mich. Ich dachte immer, ich habe doch gerade ganz normal gesagt, dass ich das doof finde. Und da war jemand direkt angegriffen. Das heißt, nee, das kann mit Sicherheit nicht jeder gleich gut. Aber wir könnten zumindest die öffentliche Wahrnehmung schaffen, dass wir weg von dieser Opfer-Täter-Umkehrung kommen, dass der oder die, dass die Person, die einen Shitstorm bekommt, nicht schuld ist. Im Moment ist es so, da hat jemand einen Shitstorm. Warum ist das so? Was hat diese Person getan? Und wir sollten zu der Wirkungsrichtung gehen, zu sagen, da hat jemand einen Shitstorm bekommen. Diese Person scheint in irgendeiner Weise was richtig zu machen, weil sie wird als Gefahr wahrgenommen von ganz interessanten Gruppen. Ein gutes Beispiel dafür ist zum Beispiel die SPD-Politikerin Sausan Cebli, die teilweise wirklich, ich weiß gar nicht, die kann aus ihrem Schrebergarten twittern und die hat direkt irgendwie 50, 60 Hasskommentare drunter, wo sie, geh doch zurück nach Palästina! Und ich denke, wow, okay, sie war ein Steglitz, jetzt reiß dich mal zusammen. Sie macht irgendwas richtig offensichtlich, weil sie triggert Leute und dieses Triggern empfinden wir immer noch als etwas Negatives oder so ein bisschen, wir stellen da die Schuldfrage, wir sollten eigentlich da hingucken und uns zu fragen, was machen die richtig?
Zumal wir auch wissen, also Discord-Leaks und so weiter, dass es eben bisweilen echt gut organisiert ist, ja? Also echte Kampagnen sind so, jetzt lass mal den draufgeben oder der einen draufgeben. Ja?
Ich habe auch den Eindruck, dass es bei mir total nachlässt, weil sie merken, dass ich da nicht drauf reagiere. Also ich glaube, als in einem politischen Amt ist es nochmal was anderes, weil da natürlich auch ganz schnell die Medien draufgehen. Aber das gehört, glaube ich, auch zur Internetkompetenz oder konkreter zur Social-Media-Kompetenz von Redaktionen, wegzukommen von dieser Opfer-Täter-Umkehrung. Ich glaube, in gewissem Grad ist die Logik tatsächlich es ist dieselbe Logik, die angewandt wird, wie zu sagen, ja, kein Wunder, dass sie vergewaltigt wird, weil sie hat einen kurzen Rock angehabt. Also direkt mal zu fragen, was hat die Person falsch gemacht? Und genauso ist bei uns die öffentliche Wahrnehmung, da hat jemand einen Shitstorm bekommen, da ist ein Fehler passiert. Und Medien springen natürlich an auf Politiker und Politikerinnen, die Fehler gemacht haben. Und da werden dann eben Schlagzeilen gemacht, wie das ist passiert. Und deswegen kriegt sie gerade Kritik im Netz, statt zu sagen, da ist gerade ein organisierter rechter Mob an hasserfüllten Trollen, weil sie eine Person als Bedrohung für ihr rechtes Weltbild wahrnehmen, kritisieren sie brutal.
Okay, das heißt aber als Strategie auch für die Zivilgesellschaft oder für Menschen, irgendwie marginalisierte Gruppen oder sonst was, die besonders eben oft betroffen sind davon, muss man dann als Empfehlung wirklich sagen, auch okay, lernt oder lasst uns das ignorieren, beziehungsweise lasst uns, ja, das gemein, also, ja, oder?
Das ist natürlich, die Empfehlung würde ich so nie aussprechen, weil ich bin zwar eine Frau und Frauen im Internet sind, glaube ich, einer Extremsituation unterworfen, aber einer Muslima zum Beispiel geht das noch ganz anders an den Kragen und anderen Minderheiten einem Juden geht es ganz anders an den Kragen. Also ich kriege das so auch erst im letzten Jahr ganz extrem mit einem Freund von mir ist Jude, was der teilweise so in den Kommentaren, die überhaupt nichts mit Judentum zu tun haben oder so, was der in den Kommentaren wirklich an krassen Kram bekommt, da denke ich, da werde ich mich jetzt als offensichtlich Weiße ohne Migrationshintergrund nicht hinstellen und sagen, da müsst ihr drüber stehen. Ich glaube, die Methode lässt sich anwenden auf jede marginalisierte Gruppe und ich glaube auch, dass sie am Ende des Tages vielleicht nicht der einzige, aber der beste gangbare Weg ist. Aber man kann das natürlich unterstützen mit, wir sind solidarisch untereinander.
Genau. Ich meinte es jetzt tatsächlich auch eher als Methodenkompetenz quasi. Ja. Und ja, also wir nicht Betroffenen, also ich tatsächlich, ich habe, glaube ich, noch niemanden geblockt. Ich bin in der privilegierten Situation, dass ich das nicht machen muss, weil ich nicht so viele Follower habe und weil ich halt einfach ein weißer Typ bin. Klar, sozusagen Solidarität zu zeigen an der Stelle.
Genau, vielleicht kann man sich einigen auf, ich sage euch, reißt euch zusammen, aber ich sage euch im selben Moment auch, ich stelle mich sofort vor euch. Mit jedem einzelnen Follower, den ich habe.
Das ist so mein Statement. Ich will noch mal tatsächlich auf die netzpolitische Bewegung so ein bisschen kommen. Du bist 24 Stunden am Tag im Internet in etwa. Bin froh, dass du das Handy eben kurz weggelegt hast. Vielen Dank.
Angekommen. Man muss dazu sagen, ich bin ja in einer Partei, die gerade in einer schwierigen Situation ist. Und deswegen habe ich die ein oder andere SMS bekommen. Auch wenn ich gar kein Amt habe, ich will gar nicht wissen, wie das Handy von fucking Andrea Nahles aussieht.
Und du kamst auch von einem einstündigen Panel, ist alles...
Genau, also nur zu meiner Ehrrettung. Ich bin schon viel online, ich bin aber auch sehr kontrolliert offline.
Aber ich will dann jetzt tatsächlich mal jetzt von dir sozusagen mal die Möglichkeit nutzen und dein Feedback abzuholen. Nimmst du denn manchmal netzpolitische Themen sozusagen wahr? Also es gab ja nur ganz kurz, gab ja eine Phase irgendwie in den Nullerjahren und auch Anfang der Zehnerjahre noch, wo eigentlich wo auch die netzpolitische Bewegung, digitale Bürgerrechtsbewegung auch Leute auf die Straße gebracht hat und so. Und das funktioniert inzwischen nur noch manchmal gut. Wir sind alle super happy, dass es diese starken Proteste gegen die Polizeigesetze gibt, dass tatsächlich wieder Zehntausende auf die Straße gehen gegen den Ausbau von Überwachungsbefugnissen. Aber nimmst du diese netzpolitische Bewegung im Netz manchmal wahr? Kommt das manchmal bei dir vorbei? Zumindest in Sachen Retweets oder so habe ich es jetzt, sehe es selten auf deinem Account.
Ja, ich retweete das selten, wie ich aber auch selten politische Sachverhalte retweete, einfach weil ich finde diese Kultur von wegen, ich poste jetzt auch noch zum 17. Mal den Spiegel Online-Kommentar oder irgendeine so eine Eilmeldung retweete ich, weil jeder hat die gesehen. Das heißt, das findest du bei den meisten politischen Themen nicht so besonders bei mir, außer es sind mal so Ausreißer nach oben und unten. Ich nehme das wahr, ich nehme das sogar verstärkter wahr als früher, aber weil ich auch zu der Hochzeit der Piraten, um das jetzt mal als Stellvertreter zu nutzen für die Hochzeit der Proteste gegen netzpolitische Missstände, war ich einfach zu jung, um das wahrzunehmen. Jetzt natürlich ganz prominent dieses Jahr die Upload-Filter. Ich beobachte netzpolitische Initiativen ganz stark. Mhm. Ich beobachte zum Beispiel solche Dinge wie Frag den Staat von Arne Semsrott et al. Ganz stark, weil das natürlich und ich beobachte diese Dinge meistens mit einer völligen Ungläubigkeit für das Engagement und die Energie, die diese Leute da reinstecken. Also ganz ohne Bauchpinselei. Ich stehe vor völlig ungläubig vor der Tatsache, dass jemand wie Arne Semsrott Leute, also Institutionen verklagt, einfach deren Daten haben möchte. Mhm. Ich sage, aber das ist doch, du kannst doch nicht, aber die sind so groß und reich, wie kannst du das machen? Ja, mache ich einfach. Das sind all diese Dinge, die beobachte ich und ich sehe schon in der netzpolitischen Bewegung, die sich für eine bessere oder eine klügere Regulierung von netzpolitischen Dingen einsetzt, ein unglaubliches Engagement. Das finde ich in wenigen anderen zivilgesellschaftlichen Bereichen so zu sehen ist. Mhm.
Okay. Ich persönlich, ich mache viel Datenschutzkrams und Analysen zum Datenkapitalismus und so weiter. Ich stehe beispielsweise immer, jedes Mal, wenn ich einen Artikel veröffentliche, vor der Schwierigkeit, dass ich nicht weiß, was für ein Bild ich nehmen soll. Wie würdest du, ich nehme jetzt einfach mal ganz dreist den Titel von Nischenthemen zu Kassenschlagern von dem vorangegangenen Panel, wie würdest du denn beispielsweise das Thema Datenschutz und ja, Nutzerrechte gegenüber Plattformen irgendwie bebildern, thematisieren?
Nutzerrechte gegenüber Plattformen.
Sagen wir mal Daten. Ne, bleiben wir mal beim Datenthema.
Aus genau dem Grund bin ich ja keine Online-Journalistin geworden, weil ich allein schon den Gedanken von einem CMS-System, also von einem CMS sitzen zu müssen, ganz schlimm finde.
Das ist ein bisschen fies, die Frage, ich weiß.
Ich weiß, was ich machen würde. Ich würde einfach nur für den Buzz auf Twitter, würde ich so ein Klischee-Foto von so einem Hacker benutzen. Mhm. Und zwar einer, der mit so einer Sturmmaske vorm Laptop sitzt und man sieht so, dass er so matrixmäßige grüne Schrift auf schwarzem Hintergrund hat. Und dann würden Leute den Artikel teilen, einfach nur, um zu sagen, welcher Praktikant so hat denn da bitte das Foto rausgesucht.
Mhm, aber das kann man einmal machen.
Ja.
Okay, na, ich weiß, okay.
Was benutzt du denn für Fotos meistens?
Menschen mit Telefonen oder irgendwie sowas oder also halt Alltagssituationen, wo irgendwie klar wird, okay, wenn wir über Datenschutz sprechen, dann geht es nicht um irgendein abstraktes Thema, sondern es geht quasi alltäglich darum, dass ja, Firmen und Staaten unser Verhalten analysieren können, in Datenform irgendwie auswerten, uns berechnen, einkategorisieren und damit bestimmte Dinge machen.
Man könnte natürlich auch das wäre, glaube ich, so die Spiegel-Online-Methode, so ein Foto von einem vielleicht fast schon verächtlich lachenden Mark Zuckerberg benutzen, der mit seinem Hund und seiner Frau die Straße runterläuft. Das wäre so, dass man ihm ansieht, dass er sich freut, aber geht auch nur einmal. Aber ich merke schon, ich wäre in eurer Redaktion schlecht aufgehoben.
Nö, das sind doch schon mal keine schlechten Ideen, wobei wir bei Netzpolitik dann echt das Problem haben, dass wir nur lizenzfreie Bilder benutzen, weil wir kein Geld haben, um Fotos zu kaufen. Und da gibt es leider sehr wenige Bilder von Mark Zuckerberg mit Hund. Aber ein paar gibt es von Mark Zuckerberg zumindest, die man benutzen kann. Aber sowieso ist das Thema Mark Zuckerberg und Facebook vielleicht, um so zum Schluss zu kommen, nochmal ein ganz gutes Thema. Hier auf der Netzpolitik-Konferenz geht es ja dann auch viel darum, dass quasi die Öffentlichkeit, digitale Öffentlichkeit, über die wir jetzt hier so ein bisschen gesprochen haben und so ein bisschen reflektiert haben, ja total in privatwirtschaftlicher Hand und nach sozusagen privatwirtschaftlichen oder kommerziellen Kriterien funktioniert, oder? Wir sind komplett mit unseren politischen Diskursen im Netz zumindest oder fast komplett abhängig von den Bedingungen, die Facebook, Google, YouTube und andere setzen, oder?
Absolut.
Wie gehst du damit um?
Auf einer Metaebene belastet mich das so, wie es, glaube ich, jeden Menschen belastet, der sich 1 bis 2 Sekunden mit der Funktionsweise von sozialen Netzwerken und deren Verbreitungslogiken auseinandergesetzt hat. Ich als jemand, der vor allem Senderin ist und auf Twitter genauso viel Senderin wie Empfängerin, beschäftige ich mich mit der Überlegung, wie man, also gibt es quasi ein richtiges Leben im Falschen.
Ja,
kann ich quasi, also ja, das ist jetzt natürlich eher ist auch nicht meine grundsätzliche Überlegung, aber kann ich quasi auf Instagram zum Beispiel agieren und ja auch in irgendeiner Weise von deren Reichweitenlogiken profitieren, ohne meine Verhaltensweise anzugleichen? Also ganz konkret, ich werde nicht diese Verbreitungslogiken ändern, aber im Moment, was ich zumindest mache, ist ganz peinlich genau darauf zu achten, dass ich meinen kreativen Output nicht den Reichweitenlogiken von sozialen Netzwerken unterwerfe. Das macht fast jeder Content Creator. Das hat bei YouTube angefangen, das ist ja mittlerweile so ein humoristisches Meme, dass YouTuber und YouTuberinnen, vor allem amerikanische, ganz doll übertreiben in den Thumbnails, wenn ihnen was passiert ist. So, mir ist eine Flasche Wasser runtergefallen, mein Haus wurde geflutet. Das heißt, das ist ja schon so eine erste kreative Logik, dass man die Videos eine gewisse Länge gibt, eine gewisse Unterteilbarkeit, eine gewisse Kürze am Anfang und am Ende, damit die besser und bis zum Ende gesehen werden und so weiter und so weiter. Das findest du bei Instagram, dass Leute in den Stories darauf hinweisen, dass sie ein neues Foto gepostet haben, das Foto verlinken, aber zum Teil verdecken, damit du draufklickst und es likest. Oder dass sie Fotos nur zu einer gewissen Uhrzeit posten, weil der Algorithmus behauptet, dass das zu der Zeit dann am besten verbreitet wird und so weiter und so weiter. Dass du, ich merke das total, dass wenn ich Stories 1-2 Tage nicht mache, dass der Algorithmus dann mich dafür bestraft, dass ich in meiner Reichweite offensichtlich zurückfalle. Das sind alles Dinge, die man ja automatisch mit bedenkt. Und ich will einfach nicht an den Punkt kommen, dass ich mich diesen Verbreitungslogiken unterwerfe. Damit löse ich nicht das Problem, das eigentliche. Aber meine Entschuldigung, dass ich überhaupt auf diesen sozialen Netzwerken bin, ist ja mein Dasein als Kreative, die in irgendeiner Weise Output hat, der vielleicht verbreitet gehört soll, oder ich glaube zumindest manchmal, dass er verbreitet werden sollte oder darf zumindest, und dass ich genau dieses restliche kulturelle Kapital an Bedeutung und Relevanz nicht aufgebe, indem ich sage, ja, aber wenn ich jetzt ein Selfie poste, gibt es mehr Likes, und mehr Likes bedeutet mehr Reichweite, und Reichweite ist geil, 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 geil. Und das ist leider etwas, was bei ganz vielen Influencern und Influencerinnen mittlerweile gang und gäbe ist. Es wird auch gar nicht mehr kritisiert, es wird auch gar nicht mehr angesprochen und wird so als Normalität hingenommen. Und ich finde, das sollte man jeden Tag aufs Neue kritisieren und sich hinterfragen. Machst du das gerade nur noch der Reichweite wegen oder hattest du ursprünglich auch mal irgendwann was du sagen wolltest?
Das heißt, du nimmst auch Reichweiten Einbußen dann womöglich in Kauf, ja?
Ja, also ich mache zum Beispiel keine Instagram-Stories, wenn ich hart arbeiten muss gerade. Also wenn ich wirklich viel zu tun habe. Es gibt mal immer so 1-2 Tage im Monat, wo ich gefühlt 37 Deadlines habe, dann mache ich keine Stories. Und wenn ich depressiv bin, mache ich auch keine Stories. Und dann muss man halt einfach sagen, dass Depression kostet Reichweite in Instagram. Aber klar nehme ich das in Kauf. Also ich bespiele diese Plattformen und muss da in Kauf nehmen, dass sie Regeln aufstellen, die ich vielleicht nicht haben möchte. Ich muss aber sagen, ich profitiere genauso davon, dass ich da bin. Das ist ja auch, dass man darf ja nicht verromantisieren und so tun, als sei ich irgendwie ein Widerständler und würde mich dem entgegenstellen. Ich profitiere ja auch total davon.
Tatsächlich, ja, ist das ja wirklich eines der Themen, über die wir hier auf der Konferenz auch sprechen, wie man diese Plattformen, die eben so wichtig sind heute für Öffentlichkeit, für Austausch, für politische Öffentlichkeit auch, ja eben dann doch einer demokratischen Kontrolle irgendwie unterwerfen kann. Genau, aber zum Abschluss, ja, was würdest du dir denn wünschen, was soll Facebook oder was sollen die großen Plattformen, von denen wir eben so abhängig sind, auf eine gewisse Art und Weise, was sollen die ändern? Sollen die uns beteiligen an den Entscheidungsprozessen? Sollen die uns Auswahlmöglichkeiten geben? Was wünschst du dir von denen?
Ich glaube, ich würde mir, wir sind vielleicht in einer Phase, in der wir noch ganz, ganz viele Visionäre brauchen und Leute, die, die das Internet nicht als Alternative oder als so einen parallelen Wirkungsraum begreifen, sondern ihn als Teil des Lebensraums zu begreifen und deswegen auch dieselben Regeln darauf anwenden wollen. Und sobald man das macht, glaube ich, fängt man an, mit einer gewissen Härte auch die Regeln des echten Lebensraums so, darauf anzuwenden. Also wir haben gerade schon drüber gesprochen, frag den Staat, nicht irgendwelche gedanklichen Abstriche machen von, ja, aber das ist ja Internet, das zählt ja nicht. Die sagen, doch, klar, wir haben Anrecht auf eure Daten, wir haben auch Anrecht auf eure Akten, wir wollen auch die Daten im Internet. Und ich glaube, wir sind darauf angewiesen, dass man zivilgesellschaftliche Organisationen hat, die genau das Internet so begreifen. Und ich glaube aber nicht, dass wir vorankommen mit so einer Pauschalforderung. Also ich glaube, man kann damit zum Beispiel beginnen mit demokratischer Legitimation, die digital erweitert wird. Also das Projekt Aula von Marina Weißband und anderen ist ja etwas, was demokratische Teilhabe im unter Leuten, die sich aber auch im echten Leben kennen, organisieren möchten. Das sind so Bereiche, glaube ich, womit man anfangen kann. Ich glaube nie an den großen Wurf des Systemumwurfs und zu sagen, das ab heute wird hier gewählt. So, ich glaube eher, dass man das Schritt um Schritt sich erkämpfen muss und sich vor allem auch dieses öffentliche Interesse daran erkämpfen muss.
Okay, das lassen wir mal als Schlusspunkt so stehen. Ich danke dir, dass du dir eine halbe Stunde Zeit genommen hast, mit mir so ein bisschen über Diskurse im Digitalen und die digitale Öffentlichkeit nachzudenken und zu reflektieren. Sehr gerne.